Und ich bin hundertprozentig überzeugt, meine lieben Brüder und Schwestern, liebe Freunde, liebe jüngere und ältere Jahrgänge, liebe Frauen und Männer, ich bin überzeugt und ich kann es auch beweisen, in Anführungsstriche, weil ich jahrelang damit gearbeitet habe, nämlich 20 Jahre als Dozent bzw. Professor für systematische Theologie und Neues Testament, dass die Bibel absolut irrtumslose Wahrheit ist. Eines meiner Teilfächer war nämlich, über sogenannte Widersprüche in der Bibel zu reden. Und in all den vielen Jahren haben wir ihn nicht gefunden. Ich möchte das ganz fest betonen. Obschon es dicke Bücher gibt, die behaupten, die Bibel enthalte Widersprüche. Aber wenn man nämlich genauer hinsieht und auch den Textzusammenhang liest und ein bisschen vergleicht auch mit den Parallelstellen, dann zerfallen plötzlich diese Widersprüche wie Sand zwischen den Fingern. Und da halte ich es mit Kirchenvater Augustinus, der hat ja gelebt von 354 bis 430, hat nach seiner Bekehrung gesagt, dass die Widersprüche in der Bibel im Gehirn den Menschen seien, aber nicht in der Bibel. Sehr schön, es war ja der größte Gelehrte des 4. Jahrhunderts und deshalb ist es sehr, sehr eindrücklich, was er gesagt hat. Also zum Thema von heute Abend, Kriege, Erdbeben, Unglücke, Krankheiten, warum lässt Gott es zu? In 3,5 prägnanten Punkten möchte ich Stellung nehmen zu diesem sehr aktuellen Thema. Ich sage 3,5 Punkten, weil ich beim letzten halben Punkt wieder auf den dritten zurückkomme. Liebe Zuhörer, es war in den 60er Jahren, ich war damals Volksschullehrer von Beruf und wir hatten zum Brauch, dass wir jedes Jahr eine Schulreise machten, wenn irgend möglich in die schönen Schweizer Berge, abwechslungsweise ein Jahr eine eintägige Reise, das andere Jahr eine zweitägige Reise. Und so war ich war noch nicht lange Lehrer an der Schule, mit den Mittelklassen und Oberklassen im Hotel Jungfrau. Zwar nicht in Interlaken, aber auf der Riederalp. Wir fuhren am ersten Tag ins Wallis, wo der weltberühmte Berg das Matterhorn steht. Den durfte ich natürlich nicht besteigen mit meinen Schülern. Ich durfte ja nicht meine Schulklasse in den Särgen heimbringen, ist klar. Also das Matterhorn mit seinen 4400 Metern ist nur für geübte, ganz geübte Bergsteiger. Aber es gibt nicht nur das Matterhorn im Wallis. Es gibt zum Beispiel auch das Eckishorn und wir fuhren über Bern, Thunersee entlang, Spiez, Kandersteg, Brieg und dann mit der Furka Oberalpbahn nach Viersch. Und von Viersch ging es auf die Alp hinauf, damals war noch keine Schwebebahn. Und das war ein harter Aufstieg. Und weil das Hotel Jungfrau da oben, damals war es ein uralter Kasten, das einzige Haus ist weit und breit, haben sie neben dem Hotelbetrieb auch noch ein Massenlager eingerichtet, eben für Schulen oder fürs Militär oder was immer. In diesem Massenlager wollten wir übernachten. Es gab ein gutes Nachtessen, morgens 4 Uhr Tagwach, damit wir möglichst bald zu Sonnenaufgang ans Eckishorn hinaufgehen. Ihr habt vielleicht schon vom wunderbaren Merielensee gehört, an dem vorbei hinauf aufs Eckishorn. Da seht ihr nämlich von hinten die Jungfrau. Ihr seht den Concordia-Platz und wie der mächtigste Gletscher, ich denke von ganz, nein, nicht von Europa, in Island gibt es größere, aber wenigstens vom südlichen Teil von Europa, der allergrößte Gletscher, nämlich der Aletschgletscher, wie er sich wie eine riesen Gletscherzunge von der Jungfrau bis nach Bellwald hinunterzieht, bis auf die Bettmeralp, und vom Eckishorn ging die Reise dann zu Fuß auf der Krete, man sah wunderbar auf den Gletscher hinunter nach der Bettmeralp mit der Bergbahn wieder ins Tal und wieder nach Hause. Was mich nie mehr loslässt, das ist die Tatsache, dass wir beim Abendessen in diesem Hotel Jungfrau fast ausnahmslos, ich war ja im Unteren Emmental, und ich denke, zu der Zeit stammt vielleicht allerhöchstens in einem einzigen Bauernhaus ein Fernsehgerät, vielleicht auch nicht. Also meine Schüler, die sahen zum allerersten Mal in ihrem Leben fern. Und jetzt beim Abendessen, obschon es sehr gut präpariert war und wir als Familie um den Tisch saßen, ich wie der Vater, und wir haben gebetet, die Hotelgäste waren etwas weiter drüben, und jetzt sahen alle Schüler und ich auch an den Bildschirm, es kamen gerade die Abendnachrichten. Und was für Nachrichten, das werden meine Schüler, das werde ich nie vergessen können. Es gibt in der Ostschweiz nahe am Bodensee eine Ortschaft, die heißt Humlikon. Und in diesem Humlikon gab es vor 40 Jahren fast nur Bauersleute mit Viehwirtschaft, mit Milchwirtschaft. Und damals wurde in diesem Dorf noch Käse zubereitet. Deshalb gab es eine sogenannte Käsereigenossenschaft. Und diese Käsereigenossenschaft hat an diesem wunderschönen Tag eine Reise gemacht. Sie ließen sich einfallen, weil die Swissair gerade so wunderschöne neue zweistrahlige Flugzeuge angeschafft hatte, nämlich die Caravelle, die es ja längstens nicht mehr gibt, sofort dann abgelöst durch die DC-9 und so weiter. Aber die Caravelle war damals ein Prachtstück von vielen Fluggesellschaften, auch von der Swissair. Anstatt mit dem Bus, Reisebus nach Genf zu fahren, mit der Caravelle von Zürich nach Genf zu fliegen, das macht man in einer knappen Viertelstunde. Einfach so aus Freude. Dann in Genf den Tag zu verbringen, darüber haben sie nichts gesagt, weiter am Fernsehen, aber auf dem Heimweg. Stellt euch das einmal vor. Und das haben sie gezeigt am Fernsehen. Wir haben alle den Appetit verloren. Alle. In Dürrenäsch, am Halwilersee, stürzte diese Caravelle ab. Das erste Mal in der Geschichte des Swissair und dann noch erstes hochmoderne und in ganz Europa gepriesene zweistrahlige Düsenflugzeug, die Caravelle mit ungefähr 80 Leuten aus diesem kleinen Dorf Humlikon. Es war praktisch die ganze Dorfbevölkerung ohne die Großeltern und die Kinder war in diesem Flugzeug. Sie stürzten ab. Es gab einen Riesenkrater. Ich habe ja oft in diesem Dorf schon Vorträge gehalten und jetzt steht dort ein mächtiges Denkmal zum Andenken an die fast 100% ausgelöschte Dorfbewohnerschaft von Humlikon. Dann zeigten sie den Dorfpfarrer, er war nicht dabei, er war nicht bei der Käsereigenossenschaft, und er stand erschütternd weinend da. Ich sah die Kinder, die inzwischen wohl erwachsene Leute sind, die die Bauernhöfe übernommen haben. 40 Jahre ist eine recht lange Zeit. Aber es gab in diesem Dorf praktisch keine Eltern mehr. Es gab die Großeltern und die Waisenkinder. Und jetzt sah ich sie, die Schulkinder bis zu den Säuglingen. Sie wurden vorgeführt, es gab ein paar ganz kurze Interviews, aber die Leute, die waren zu erregt, zu tiefst erschüttert. Es konnte kaum jemand ohne Unterbrechung durch Weinen, durch Heulen eine richtige Antwort geben. Es war einfach nicht fassbar. Warum ausgerechnet jetzt das Dorf Humlikon? Der Pfarrer sagt, Es ist, als wäre eine Generation unseres Dorfes ausgelöscht. Praktisch nie geschehen in der ganzen Schweizer Geschichte. Und jetzt ist es Tatsache, die Eltern der Kinder werden nie mehr zurückkommen. Und hab dann noch Teile ihrer Körper in Särge gelegt. Es gab noch eine Trauerfeier, eine sogenannte Beerdigung. Aber das Flugzeug selber hat man natürlich geborgen, aber das Allermeiste war im Erdinnen. Mit einer so unheimlichen Geschwindigkeit hat sich das Flugzeug in den Boden hineingerast. Im Steilflug, fast wie bei Halifax vor einiger Zeit ins Meer, dass man vom Flugzeug selber fast gar nichts mehr sah als einfach ein Riesenkrater. Hier eine Hand, dort eine Hand auf dem Feld oder ein Arm. So, möchte nicht weiter ausholen. Aber das könnt ihr euch denken, uns ist der Appetit vergangen. Warum lässt Gott das zu? Warum ließ Gott das zu? Sag mir das einmal. Und da ist mir deutlich geworden, weil ich habe ja noch weit außen Verwandte in Dürrenäsch. Und wie gesagt, so oft schon solche Vorträge gehalten in der großen Kirche, auch in Leutwil, Dürrenäsch-Leutwil, eine Kirchengemeinde, ein lieber Freund, auch ehemaliger Student an der STA, ist dort schon viele Jahre treu im Dienst für Jesus Christus. Ganz klar, er sagt mir immer, Erich, sag es so deutlich wie zu Hause, so deutlich und klar. Die Leute sollen die ganze Wahrheit hören, nicht nur wie durch die Blume reden, sondern ganz klar. Da komme ich immer an diesem riesigen Denkmal vorbei. Liebe Anwesende, auf diese Frage habe ich letztlich keine Antwort. Ich kann euch nicht sagen, weshalb Gott dieses Flugzeugunglück zugelassen hat. Das ist nicht mein erster Punkt, das ist nur der Einstieg. Weil es Fragen gibt zu diesem Thema, die niemand beantworten kann als der lebendige Gott allein. Und die Bibel gibt auf unser Thema, auf das Thema des heutigen Abends, keine geschlossene und umfassende Antwort auf jede Detailfrage. Warum hat Gott es zugelassen, dass Adam und Eva verführt wurden im Garten Eden? Warum hat Gott es zugelassen, dass es überhaupt einen Satan gab, der vorher Cherub war und so weiter? Das sind alles Fragen, die wir aus unserer winzigen Ameisenperspektive nicht beantworten können. Das heißt, nur so weit, wie Gott das Wort es sagt. Da so weit dürfen wir natürlich gehen. Und das Thema heißt ja jetzt nicht, warum hat Gott es zugelassen, dass das und das und das entstanden ist. Man kann sich auch fragen, warum hat Gott Menschen erschaffen? Also da stoßen wir natürlich auch mit unserem Denken an Grenzen, die wir nicht beantworten können. Es geht schon in die fünfte Dimension hinein und unser Gehirn ist allerhöchstens für 3,5 Dimensionen erschaffen. Einstein hat so ungefähr noch die vierte erfasst, deshalb wusste er dann dafür manches aus der dritten nicht mehr und musste manchmal einen Studenten fragen, Sie, lieber Herr Zimmermann, sagen Sie mir, war ja einige Jahre in Bern, in der Stadt, Bundeshauptstadt, war er Physikprofessor, sagt er, Sie sagen Sie mir bitte, haben Sie mich aus dieser Gasse kommen sehen oder dort drüben aus dieser Gasse? Wie bin ich jetzt auf diese Straße gekommen? Kam ich von rechts oder kam ich von links? Wenn ich nämlich von rechts komme, dann habe ich bereits Mittag gegessen. Wenn ich von links gekommen bin, dann muss ich noch Mittagessen gehen. Ja, Herr Professor, sagte er, ich glaube, Sie sind von rechts gekommen. Also gut, sagte er, dann habe ich gegessen. Er war mit seinen Gedanken sehr oft so hoch in den Sphären, in die normal denkende Menschen fast nicht eindringen können, dass er das Allernatürlichste oft vergaß. Also das nur so nebenbei. Ein Steine gibt es nämlich nur einmal. Das heißt ja ein Stein. Das heißt nicht zwei Steine. Ich komme zu Punkt 1. Ich habe mir folgende Frage gestellt. Zu den Kriegen, zu den Unglücken. Ich nehme das mal vorab. Zu all der religiösen Verwirrung. Herr Brech hatte uns ja diesen Text aus Matthäus 24 deutlich vorgelesen. Warum lässt Gott das zu? Und da stelle ich mir die Frage, ist es recht, wenn ich Gott Schuld gebe oder die Schuld zuweise für Dinge, die ich selber die Schuld trage? 1. Mose 4, ich gebe zu allem 1 bis 2 biblische Beispiele. Positiv oder negativ. 1. Mose 4, die 2 ersten Söhne auf dieser Erde, Adams und Evas älteste Söhne, Kain und Abel. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Der erste Totschlag auf dieser Erde. Vor 4000 Jahren vor Christus, 2000 Jahre seitdem. Da sprach Gott zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete, ich weiß nicht. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Gott sprach zu ihm, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir, von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat, um deines Bruders Blut von deinen Händen zu empfangen. Gott lässt sich nicht abspeisen mit Ausreden. Er kennt die ganze Wahrheit. Ich habe immer wieder schon gesagt, zu großen Zuhörermengen, mich kann man täuschen. Man kann mir, wenn ich frage, ganz direkt, wohnt Jesus in ihrem Herzen beim Ausgang, ich frage nicht alle, da kann man Ja sagen. Aber Gott weiß es ganz genau und auch Sie wissen es, ob Jesus Ihr persönlicher Herr und Heiland geworden ist oder ob Sie, wie Pfarrer Wilhelm Busch das einmal sagt, nur so Feld, Wald und Wiesen Christ ist. Wissen Sie, wie das geht? Er spricht von Feld, Wald und Wiesen Christen. So Sonntagschristen, die an Ostern und an Weihnachten, vielleicht am Pfingsten auch noch, zur Kirche gehen und daneben sind sie rechtschaffene Lügner und Diebe und Mörder und rechtschaffene Bürger. Aber wer seinen Bruder hasst, sagt der Herr Jesus, der ist ein Totschläger. Oder Johannes sagt es im ersten Johannesbrief im Auftrag Jesu. Wie viel wird geneidet? Aus Neid entsteht Hass und aus Hass entsteht Aggression und Aggression führt zu Krieg. Das ist der erste Krieg. Ein Viertel der Menschheit kam damals schon ums Leben. Wie viele Kriege gibt es seither? Wie viele selbstverursachte Unglücke? Und wir haben gehört von einem ganzen Heer von falschen Propheten, von Menschen, die sich ausgeben als Theologen, als Propheten, und sie sind es nicht. Sie führen die Menschen in die Irre, weil sie ihnen nicht die Wahrheit sagen. Es gibt nur eine Wahrheit. Und jede andere Wahrheit muss an diesem, sage es einmal so ausgedrückt, Urmeter, an dieser Urwahrheit der Heiligen Schrift, der 1189 Kapitel, Alten und Neuen Testaments, 33.000 Verse, Gottes Wort von A bis Z gemessen werden. In Bern, im Keller, tief unten, gibt es aus Platin, dem einzigen Metall, das sich von Wärme und Kälte nicht beeinflussen lässt, gibt es den Urmeter. Kein Steiner in der Schweiz darf einen eigenen Meter erfinden. Sonst passt gut auf, bei welchem Schreiner ihr die nächste Küche bestellt. Fragt ihn, welchen Meter er hat. Dann sagt er, ich kann doch meine Maße machen, wie ich will. Nein, das darf er nicht. Sonst passt es hinten und vorne nicht. Der Urmeter ist entscheidend. Und das da hier ist der Urmeter. Und deshalb sind alle diejenigen, die die anderen Menschen durch Vorträge, durch Bücher in die Irre führen, die sind abgewichen von der Urwahrheit und vom einzigen Leben. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, die ganze, die absolute Wahrheit und das wahre Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt in den Himmel, außer durch mich, sagt Gott. Auch wenn der jetzige Präsident der Basel-Mission gesagt hat, das sei einer der Bibelverse, er hat es schriftlich veröffentlichen lassen, in einer christlichen Zeitschrift, es gäbe zwei Verse im Neuen Testament, die müssten gestrichen werden. Die seien für ihn gestorben. Nämlich gerade den, den ich aufgesagt habe. Aber es entscheidet ja nicht der Präsident der ehemaligen Basel-Mission. Wenn ich sagen würde, mir ist die Deutsche Bundesbahn zuwider, die hat mich nämlich einmal betrogen. In Murhard bin ich eingestiegen und da stand ein stolzes Plakat. Alles redet vom Wetter, wir nicht, fahr mit der Deutschen Bundesbahn. Aber wer nicht im eiskalten Winter einmal, ich war Gastlehrer damals noch in Liebenzell, auf dem Bahnsteig warten musste, weil der Zug weg war und der Anschluss von Stuttgart her über Pforzheim, weil der EC nicht warten konnte in Karlsruhe, stand ich einfach dann auf dem Perron. Und ich habe immer wieder gesagt und habe gefroren dazu, es hat furchtbar geschneit, alles redet vom Wetter. Wir nicht fahren mit der Deutschen Bundesbahn, wäre ich doch gescheiter mit dem Wagen gekommen. Ich durfte dann zwar sogar noch mit einem vornehmeren Zug fahren, mit einem Eurosit, also mit einem Intercity höchstens oder Städteschnellzug gab es. Es war damals, aber der Eurocity war ganz neu. Und da durfte ich, glaube ich, sogar erste Klasse fahren. Und also man hat mich sehr nobel behandelt und deshalb habe ich jetzt gar keine Aggression gegen die Deutsche Bundesbahn. Ich brauche sie nur nicht so viel. Aber jetzt angenommen der Fall, ich hätte Aggressionen und ich würde schreiben in der Zeitung, es gibt sie nicht mehr. Dann würde doch jedermann lachen und sagen, was ist es dann da für ein Schweizer, der behauptet, es gäbe die Deutsche Bundesbahn nicht, der hat vielleicht schon lange keinen Zug mehr gesehen. Da fragt man doch nicht mich. Es gibt Himmel und Hölle nicht. Wie Professor Karl Barth, es gibt nur noch den Himmel. Seit dem Kreuz von Golgatha ist die Hölle leer. Es geht niemand verloren. Alle Menschen kommen in den Himmel. Meint ihr, Gott fragt einmal Karl Barth, ob es eine Hölle geben darf, wenn er gesagt hat, es gibt sie nicht mehr? Es gibt die Hölle und es hat niemand so deutlich über die Hölle gesprochen wie Jesus Christus. Und er ist der lebendige und wahrhaftige Gott. Ist es recht, Gott Schuldzuweisungen zu machen, für das, was wir selber verübt haben. Kein wollte Schuld abwälzen durch eine Lüge. Ich kann doch nicht meines Bruders Hüter sein. Und dabei hat er ihn umgebracht. Und Gottes Gericht hat ihn ereilt. Niemals können wir Gott verantwortlich machen für den ersten Mord in der Bibel und viele andere. Wir würden ja nicht fertig heute Abend. Niemals können wir Gott verantwortlich machen für all die schrecklichen Kriege. Ich denke an das fast ausgeblutete ehemalige Jugoslawien unter Marschall Tito. Sicher war Marschall Tito nicht ein sehr angenehmer Herrscher. Er hat alles mit Gewalt und Druck noch zusammenhalten können. Aber es zerbrach nach seinem Tod. Aber der Hass zwischen den Serben und Kroaten ist dann so furchtbar aufgeflammt und dann kamen noch die Albaner dazu und dazu noch orthodox, evangelisch, katholisch oder Islamangehörigkeit, hat alles noch verkompliziert. Ich weiß nicht, ob der UNO-Sicherheitsrat in der Lage ist, dort die Dinge ins richtige Lot zu rücken. Ich sage extra im Moment noch UNO, Unsicherheitsrat. Aber sie geben sich Mühe. Kofi Annan gibt sich alle Mühe, kein Zweifel. Aber wir stehen vor in ganz, ganz ernsten Minuten, das sage ich Ihnen. Wir wissen nicht, was geschieht. Wir könnten innerhalb von ein paar Tagen in einem neuen Weltkrieg sein. Aber können wir Gott die Schuld zuweisen für das, was geschehen ist? Und für all die Daten, die ich kenne aus Welt- und Kirchengeschichte und für all die Daten auch aus Deutschland, aus der Schweiz, wo Menschen Menschen ermordet haben. Oder wo irgendwelche Religionsstifter, weil sie scheinbar nicht auf ihre Rechnung gekommen sind im Christentum, eben weil sie nur Feld- und Wiesenchristen waren und das Geheimnis eines echten Christseins gar nicht erlebt haben, eine neue Religion erfunden haben. Sehr meistens eine dämonische Religion. Visionär oder unter Zwangsgedanken wie Jakob Lorber oder wie viele andere. Er hat ja mechanisch geschrieben, deshalb sind alle seine Bände okkult. Er musste schreiben, er stand unter einem Schreibzwang. Aber keiner der 44 oder über 40 Verfasser der 66 Bücher der Bibel stand unter einem Schreibzwang. Und keiner hat in Trance geschrieben, sondern es ist wahres, klares, volles Menschenwort. Aber im gleichen Moment auch wahrhaftiges Gotteswort, so wie Jesus ganz Mensch war und ganz Gott war. Ein riesiges Geheimnis mit der Bibel. Sie ist ganz wahr, aber ganz gut verständlich geschrieben. Alles mit menschlichen Worten und doch vollkommen wahr. Und so auch vollkommen göttlich, weil sie den einzigen Kompass darstellt vom Tod zum Leben. Kriege, falsche Religionen, im Grunde genommen ist es klar, ich komme an einem anderen Abend noch auf die Religionsfrage zurück, aber das mit den Kriegen, ich denke, es ist klar. Auf die Krankheiten komme ich in Punkt 3 noch zurück, die Erdbeben komme ich auf Punkt 2 und 3 ganz kurz zurück. Ich möchte Punkt 1 abschließen mit einem Phänomen, das uns sicher oft schon zu schaffen gemacht hat. Und die ganz großen Forscher in Amerika sind da darauf gestoßen, habe ich in einer wissenschaftlichen Zeitschrift gelesen, welches Chromosomenpaar im Mensch Erbanlagen aufgeladen hat. Ich weiß nicht mehr ganz sicher, ob es Chromosom 22 oder 25 ist. Also eins von beiden. Ich habe mir das deshalb nicht so genau eingeprägt, ob 22 oder 25, sonst habe ich keine Schwierigkeiten mit Zahlen, weil ich ja sowieso damit nichts zu tun haben will, da irgendeinen Eingriff zu machen. Und wehe dem Forscher oder Arzt, Gynäkologen, der jetzt meint, er könnte mit einer Pinzette jetzt da eingreifen, also natürlich mit einer winzigsten unter dem Mikroskop, damit der Sohn nicht Brillenträger wird und damit er keine Glatze bekommt. Also, da müsste er etwas aufladen. Aber man redet ja heute schon von Wunschkindern und der Tag sei nicht mehr weit, wo man auslesen kann, ob blau oder grüne Augen oder wie immer. Meine Lieben, die Frage der erblichen Belastungen. Lassen wir die Chromosomen. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit einer ganz starken Erbbelastung. Diese Erbbelastung heißt Jähzorn. Ich könnte sagen, schon mein Urgroßvater war ein jähzorniger Mensch. Mein Großvater konnte ein ganz, der liebste Mensch sein. Aber er hatte es wie Friedrich Schiller. Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Also, plötzlich war das Feuer im Dach. Das wusste man im Dorf. bei Mauerhofers, 12 Söhne, 2 Töchter. Also nicht, ich bin eine Generation tiefer, aber sie sind ja in Neueneck aufgewachsen. Man wusste, sofort rote Köpfe und jetzt wird losgeschossen. Und dem anderen die Meinung so richtig gesagt. Das hast du keinem Toten gesagt. Die Faust dazu. Pass auf, was du sagst. Du hast es mit mir zu tun. Und ich habe dann noch 11 Brüder. Sie waren alle abgebildet. Alle meine Onkel. Es lebt nur noch die Hälfte. War im Zweiten Weltkrieg und das war etwas ganz Besonderes. Es kam einmal in einer Zeitung, alle abgebildet. Eine Mutter in der Schweiz liefert 12 Söhne fürs Vaterland. War nichts, nichts. Die meisten sind in der Ewigkeit. Was ist das für ein Ruhm? Diese Lieferung. Mein Vater durfte als junger Bursche Jesus finden. Und er hat vielen seiner leiblichen Brüder in Sterben hinein noch. Sie haben ihn gerufen. Leider viele erst auf dem Sterbebett. Aber er durfte ihnen den Weg, sogar dem Großvati noch, den Weg zu Jesus weisen. Sie wussten im Grunde genommen alles, aber sie wollten sich noch aussprechen und Jesus. Aber schade, dass nur ein einziger Onkel neben meinem Vati als Christ gelebt hat. So was ich weiß. Aber meine Lieben, dieser Jähzorn, den habe ich geerbt. Ihr müsst keine Angst haben, ich mache euch nichts. Ich durfte ihn nämlich verlieren, ich habe ihn nicht mehr. Als ich zu Jesus kam, ich wurde so zornig als Knabe. Ich hätte im Zorn jemanden umbringen können. Der Herr hat mich bewahrt, in wunderbarster Weise. Ich weiß heute, wenn jemand zu mir in die Seelsorge kommt und sagt, ich hatte einen jähzornigen Vater und Großvater. Ich sage, du wirst dich doch hoffentlich damit nicht entschuldigen. Wenn du zu Jesus kommst, dann verlieren wir den Jähzorn. Weil Jesus am Kreuz die Jähzornsfrage gültig gelöst hat. Bin ich so froh. Aber es gibt noch andere Dinge. Ich habe erlebt in 35 Jahren Seelsorgedienst, dass es perverses Denken gibt in okkult belasteten Familien. Also ein Beispiel, das ich sehr gut kenne, nur ganz kurz gestreift, dass jemand plötzlich in einer hochstehenden Familie der oberen 10.000 bei uns in der Stadt. Also ich wohne gerade im anschließenden Dorf in Strengelbach, habe es praktisch zusammengebaut in Soffingen, in einer hochstehenden Familie homosexuell ist. Aber man weiß sonst in dieser Familie nichts von Homosexualität. Aber seine Eltern, die sich klar, vor allem der Vater, die Mutter ist im gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber der Vater ganz fast atheistisch, hatte chinesische Zauberbücher, andere Zauberbücher und in seiner großen Firma, einer der größten weit und breit, oder mit der größten chemischen Fabrik, hat Okkultismus betrieben. Und auch sein Vater schon. Und sehr oft habe ich gesehen, jetzt über die Generation hinweg, dass da plötzlich Dinge auftauchen, von denen man vorher in der Familie gar nichts gewusst hat. Natürlich gibt es noch andere Punkte, die berücksichtigt werden müssen bei der Homosexualität, Verführung im Kindesalter und andere Verführungen, von denen ich jetzt nicht reden möchte, die ich aber alle kenne aus der Seelsorge und auch schon helfen durfte. Dass Menschen frei werden, denn Homosexualität ist nicht eine Krankheit, ist Sünde. Und Jesus kann lösen, hundertprozentig lösen, von dieser sündigen Gebundenheit. Eine Veranlagung kann eben durch Okkultismus kommen, weil im dritten Gebot geschrieben steht, auch schon im zweiten Gebot, dass wenn wir Götzen anbeten oder den Namen des Herrn missbrauchen oder okkulte Dinge treiben, also mit Satan im Bund, mit Pendelei und all den Dingen, ich werde, glaube ich, gerade morgen Abend darüber reden, über Okkultismus, über das Pendeln, über das Wahrsagen, Handlinien lesen, all diese schrecklichen Dinge wie Astrologie und Horoskopsüchtigkeit. Sie können also morgen wiederkommen, wieder ein brandaktuelles Thema. Aber durch diesen Okkultismus kommen oft ganz furchtbare Dinge in Familien und in ganze Verwandtschaften hinein, die vorher gar nicht da waren. Weil es da heißt, ich will der Väter Missetat heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Ich tue aber Barmherzigkeit, Liebe, Güte, Gnade an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Der Fluch kann durchbrochen werden, sobald ein Mensch zu Jesus kommt. Oft braucht es eben auch ein Lossagegebet. Also alle diese erblichen Belastungen, die können wir nicht einfach Gott in die Schuhe schieben. Die fallen sehr oft und in den meisten Fällen auf die Familien selber zurück. Also bitte gebt Gott nicht Schuld für etwas, was er nicht verursacht hat. Wisst ihr, was mich so traurig gemacht hat? Ich habe es im Militär erlebt. Ich musste ja auch Militärdienst leisten, bevor ich Theologe war. Und da ist mir das so zum Bewusstsein gekommen, wie Menschen, die so grässlich fluchen können, wenn ihnen etwas misslingt, die schlimmsten Flüche mit den schlimmsten Bitten an Gott, Gott möge sie verdammen. Stellt euch einmal vor, wenn Gott das bei allen ernst nehmen würde, augenblicklich, die einen solchen Fluch über die Lippen gehen lassen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da wäre heute Abend. Wenn alle Lügner und alle, die gehasst haben in ihrem Herzen, geneidet haben, sogar unter Christen, seinen Bruder gehasst hat, weil er es besser kann als ich es kann und so weiter, der Neid, eine unheimliche Sünde aus Eitelkeit heraus, weil der andere reicher ist, den teureren Wagen fährt oder es besser hat von klein an und so weiter. Was hat Neid und Ehrsucht und Eitelkeit, der Wunsch, schön zu sein, anerkannt zu sein, groß zu sein, etwas zu gelten, der Stolz des Menschen, ist oft sein größter Götze. Ich habe es gesehen und x-mal erlebt, in ich weiß nicht wie viele Evangelisationen im In- und Ausland, dass das das größte Hindernis ist oft für Menschen, dass sie nicht zu Jesus kommen wollen, weil sie selber so stolz sind auf sich. So stolz, so eingebildet, so schade. Da ist Jesus nicht mehr Nummer eins. Und wenn Jesus nicht Nummer eins ist, dann können wir noch lange von Bekehrung reden in unserem Leben. Wir werden als törichte Jungfrauen vor verschlossener Himmelstüre stehen. Oder überhaupt nicht vor die Himmelstüre kommen. Ich komme zu Punkt 2. Gott will den Menschen, der von Natur aus an die Sünde versklavt ist, retten. Er will ihn aus dieser Sündensklaverei herausreißen. Weil wir sind durch Adams und Evas Sündenfall alle im falschen Zug. Millionen von Wagen. Adam und Eva haben in ihrem Hochmut die Lüge Satans gegen die Wahrheit Gottes, beziehungsweise die Wahrheit Gottes gegen die Lüge Satans vertauscht. Sie haben Satan mehr gehorcht als Gott. Und das hat ins Verderben geführt. Und nach ihnen heißt es, weil Adam und Eva gesündigt haben, ist die Sünde und der Tod, und zwar der Tod in dreifacher Hinsicht, sei es Thanatos im Griechischen oder Mutmut im Hebräischen. Es kommt auf das Gleiche heraus, den dreifachen Tod, der geistliche Tod, in dem wir alle geboren sind, nämlich in der Trennung von Gott, auch wenn wir Geschöpfe Gottes sind. Und das Zweite, Wir werden ausnahmslos alle leiblich sterben. Oder kennt ihr einen Menschen, der schon zur Zeit irgendeines Kaisers in Deutschland von Barbarossa, da gibt es doch einen Hügel, einen hohen Staufenhügel, ja? Also ich habe ja das Grab am Busente, Busento, oder wie es heißt, musste ich einmal auswendig lernen. Kaiser Barbarossa, dieser Riese, auf dem Kreuzzug umgekommen, das Leben gekommen, er kam nie ins Heilige Land. Aber jetzt nur angenommen der Fall, gibt es, nein, es gibt in ganz Deutschland niemanden, der zu der Zeit gelebt hat. Mein Großvater sagte, oder mein Schwiegervater konnte sagen, ich war Soldat in beiden Weltkriegen. Es gab nur ganz wenige in der Schweiz, die das sagen konnten. Im Ersten Weltkrieg, 1914 bis 18, im Zweiten Weltkrieg, 39 bis 45, er war Soldat in beiden Weltkriegen. Und hat das ganze Elend miterlebt. Und seine Familie ist fast verhungert. Aber er hat immerhin eine jüdische Familie aufgenommen im Zweiten Weltkrieg. Wer das gemacht hat in der Schweiz, bekam keine Unterstützung. Musste alles selber bezahlt werden, das hat uns nicht leid getan. Aber meine Lieben, Gott will den Menschen von seiner Sklaverei retten. Er möchte ihn einladen und er ladet ihn ein, sich retten zu lassen. Wenn der Mensch sich aber so verstockt, dass er das Angebot Gottes ablehnt, dann muss er die Konsequenzen tragen. Es war gerade in einem Andachtsbuch oder Kalenderzettel, dass wir lesen immer nach dem Essen, entweder in dem oder dem Andachtsbuch oder Kalenderzettel. Und da stand ganz kurz von einem jungen Burschen, war es Jos Müller-Bohn, der es erzählt hat, ich kann es nicht sicher, es könnte ihn sein, oder in einem anderen, spielt keine Rolle, war ein 18-Jähriger. Und ich glaube, sein Großvater oder seine Großmutter wollte ihn einfach auf Jesus hinweisen, weil er so schrecklich geflucht hat. Gesagt, hör mal, da kommst du nirgends hin. Gott wird dich richten. Er sagt im dritten Gebot in 2. Mose 20, keiner wird ungestraft gelassen, der seinen Namen missbraucht. 2. Mose 20, Vers 7. Dann hat er noch ärger geflucht. Er hat förmlich Gott herausgefordert. Er hat gesagt, es gibt ihn ja gar nicht. Wenn es ihn gäbe, dann wäre das... Er hat noch nicht gelebt, damals. Er ist vorher gestorben. Das in New York. Entschuldigung. Er war schon gestorben, als das in New York passierte, jetzt am 11. Er hat manches nicht erlebt, aber man gibt dann so schnell, sonst wäre dieser Unglücksfall oder wäre dieses Erdbeben oder wäre das und das nicht geschehen. Mein Kollege wäre nicht tödlich verunglückt oder was immer. Und dann hatte Gott dermaßen herausgefordert, dass, ich weiß nicht mehr, wer genau es war, der ihn einfach bat, er soll das nicht machen, weil Gott den nicht ungestraft lässt, der seinen Namen missbraucht. Dann hat er nur darüber gelacht. Einfach gespottet. Und zwar so gespottet, dass dem anderen so Angst und Bang wurde, dass er nichts mehr sagte. Das Gewitter, es ging ein Gewitter über das Land, er war ja im Haus. Und das Gewitter war schon vorbei. Man sah die Sonne schon wieder hervorkommen hinter den Wolken. Er wollte hinausgehen, um seinen Beruf, seinen Arbeitsplatz zu gehen. Kaum ist er draußen vom Haus entfernt. Plötzlich Blitz und Donnerschlag. Die eilen hinaus zum Haus. Der 18-Jährige liegt tot am Boden. Meine Lieben, Gott lässt sich nicht spotten. Das passiert nicht immer sofort. Aber Gott kann mal ein Exempel statuieren und zeigen, ich lasse mich auf diese Weise nicht herausfordern. Und das war natürlich für viele junge Menschen, das hat sich nachher sofort herumgesprochen, ein Anstoß, über Jesus nachzudenken, um mit dem Lästern aufzuhören, um wirklich Jesus zu suchen. Wenn Gott das so genau nimmt, dass es sogar heißt in Matthäus 12, 36, dass jedes unnütze Wort gerichtet wird, das wir gesprochen haben, dann muss man wirklich, wirklich sich fragen, bin ich schuldig vor Gott oder bin ich im Reinen? Durfte ich meine Sünden zum Kreuz von Golgatha bringen? Zwei biblische Beispiele, die mir ganz wichtig sind in diesem Zusammenhang, ist das sehr bekannte von der Sintflut bei Noah. Noah wird ja im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, 5, als der Prediger der Gerechtigkeit, bezeichnet. Und in 1. Petrus 3, 18 heißt es, dass Gott, während er die Arche baute, lange wartete und mit großer Geduld darauf harrte, dass die Menschen sich einladen lassen, in das Riesenschiff zu kommen, das er auf dem Festland baute. Sicher haben sie ihn ausgelacht. Denn erstens war es das erste Schiff, das sie gesehen haben im Leben. Zweitens baut man das Schiff doch am Meer und nicht auf dem Festland. 150 Meter lang, die Daten, die Fakten sind ja in der Bibel, 30 Meter breit und 15 Meter hoch. Auf der Nordsee-Route nach Amerika, wir brauchen nicht wie üblich zu beten, die Titanic ist unversenkbar. Sie wird nicht versenken und sie ist versunken mit mehr als 1000 Menschen an Bord. Konnten sich nur einige wenige hundert retten. Meine Lieben, die Sintflut, also wenn ihr das ausrechnen könnt, wir haben vielleicht Mathematiker oder Ingenieure unter uns, die ausrechnen könnten, wie viele Menschen in einem so riesigen Schiff Platz haben, das Noah gebaut hat. In der Titanic waren es über 2000 und das Schiff war ja nicht voll besetzt. Also wir hätten, natürlich waren Tiere noch da, aber die haben ja nicht gebissen, die haben geschlafen. Weil die ganze Zeit dauerte 1 Jahr und 10 Tage in der Arche. Könnt ihr alles nachlesen. 1. Mose 6 bis 8. Aber was mich tief, tief traurig macht, nur Noah und seine Frau, seine drei Söhne mit ihren Frauen, nur 8 Leute. Haben der Einladung Folge geleistet und sind hineingegangen. Nur 8 Menschen. Aber von allen Tieren, mit Ausnahme der Wassertiere, kamen alle, die unreinen Tiere nach 3. Mose 21 oder 3. Mose 11, paarweise, die reinen Tiere, je 7 Paare. Also, der Dinosaurier vielleicht nicht gerade das älteste Modell, vielleicht im Treppenhaus, hatte 3 Stockwerke, aber immerhin, alle wurden hinüber gerettet und durften 1 Jahr und 10 Tage später wieder aussteigen auf dem Ararat. Warum haben die Menschen die Einladung verworfen? Warum das? Steht so deutlich geschrieben, nicht Noah hat das Tor zugemacht. Es gab nur eine Türe, die war breit, die Aufstiegsrampe. Die war bereit, wenn sie sogar Elefanten und Dinosaurier halten konnte mit dem Gewicht, das hätte sicher die Menschen auch ausgehalten. Warum kamen sie nicht? Sie haben ja das alles zugesehen, wie die Tiere kamen. Noah hat sie nicht mit dem Lasso eingefangen. Wie hätte er es auch tun sollen? Aber sie kamen alle. Gott hat sie gerufen, die Tiere haben gehört, die Menschen wollten nicht gehorchen. Und jetzt sagt vielleicht jemand lachend, ja, was hätte dann Gott gemacht oder Noah, wenn gerade 5 oder 10.000 gekommen wären? Dann hätte er nämlich das genau gleiche gemacht wie zur Zeit Jonas in Ninive, der im Auftrag Gottes zuerst flüchtete, leider, nicht im Auftrag Gottes, aber dann im Auftrag Gottes nach Ninive in die Feindeshauptstadt ging, wo Menschen zu Tode gequält wurden. Auf fürchterliche Art. Es war die schlimmste Stadt der Welt, Ninive, ganz nahe bei Bagdad, wo der Saddam Hussein regiert, am Tigris gelegen. Und diese Stadt Ninive war Schreckenstadt und Welthauptstadt. Stellt euch einmal vor, das alte Russland mit den alten Herrschern, Stalin zum Beispiel, oder Brezhnev, wie gern hätten sie ganz Europa eingenommen. Die Schreckensherrschaft, wenn wir das heute noch hätten, da darf nicht mehr gemuxt werden. Und jetzt sagt Gott, jetzt würde er mir sagen, ich gehe nach Moskau und sage ihnen, in 40 Tagen wird Moskau untergehen. Stellen Sie sich das einmal vor. Ich verstehe Jonah, dass er nicht mit großer Freude loszog. Die hatten ja ihr Gebiet erobert. Es war ja die Feindeshauptstadt. Meine Lieben, und doch ging Jonah und hatte die Gerichtsbotschaft ausgerichtet. Und was ist Interessantes passiert? Der König, der grausame Menschenmörder, der König ist vom Thron gestiegen, hat durch seine Obersten, durch seine Leibwache, durch seine Fürsten, der ganzen Stadt, riesige Stadt, 3 Tage brauchte Jonah, um seine Boot durch die Stadt zu gehen. Dann zog er auf einen Hügel, um zuzuschauen, was passiert. Und jetzt hat der König gesagt, wir wollen Buße tun. Wir wollen sagen, lebendige Gott im Himmel, erbarme dich über uns. Wir haben dich verlästert. Wir haben anderen Götzen gedient. Wir haben Menschen grausam, ganze Völker aufs Schlimmste, deportiert, umgebracht, niedergemetzelt. Herr, erbarme dich über uns. Das ist dieser Jonah sagt. Das ist der Mann des lebendigen Gottes. Er selbst, der König, der Weltherrscher von damals, hat ein Sacktuch angezogen. Er hat sogar befohlen, dass man allen Kühen und Pferden Sacktuch anlege, auch alle Menschen, und dass die Kühe in der ganzen Zeit kein Wasser mehr trinken, kein Futter mehr fressen, auch die anderen Tiere nicht, stellt euch das Gebrüll vor, und auch die Menschen fasten, nichts mehr essen. Und da war ein solches Geschrei zum Himmel. Er sagte sie ihnen, tut Buße, damit sich Gott viel leicht über uns erbarmt. Ich habe es extra da auf der Seite 878 mir noch gemerkt, wie einschneidend das war. Es hieß hier, als der König von Ninive, die Botschaft zum König von Ninive, stammte er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte sich in Sack, setzte sich in die Asche, war ein besonderes Zeichen der Trauer im Orient, und ließ ausrufen, ganz Ninive auf Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen, sie sollen sich in Säcke hüllen, Menschen und Vieh, zu Gott rufen mit aller Macht, und jeder bekehre sich von seinem gottlosen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen, vielleicht erbarmt er sich und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als Gott das tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg, erbarmte er sich über Ninive. Ist das nicht wunderbar? Gott erbarmt sich. Er hätte auch die Sintflut nicht geschickt, wenn die Arche zu klein gewesen wäre wegen der vielen Menschen. Er hätte auch Sodom und Gomorra nicht zerstört durch Feuer und Schwefel, wenn 10 Gläubige in den beiden Städten, wo man schätzt, dass sie 100.000 Einwohner beherbergte, er hätte sie nicht verdorben. Es waren nur 4 da. Meine Lieben, lassen wir uns doch retten und helfen. Wenn Gott uns einlädt, ich habe mir das manchmal vorgestellt, ich habe in meinem Schreibtisch Briefe von 2 höchsten Magistraten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die bewahre ich natürlich auf. Aber ich erhielt noch keine Einladung zu einem persönlichen oder seelsorgerlichen Gespräch zum Bundespräsidenten. Er lehnt nämlich die Bibel ganz ab. Aber es wäre doch nett, wenn er mich einmal einladen würde. Also ich würde sicher die beste Krawatte anziehen und das beste Gewand und ich würde also mich ganz höflich und nobel benehmen und nicht nach jedem Satz so laut gähnen und das machen sie auch nicht. Aber verstehen Sie, ich würde also die höflichsten Formen an den Tag legen. Das wäre etwas, wenn der Bundespräsident mich einladen würde. Da würde ich ihm nicht schreiben, ich muss der Frau den Garten umstechen, ich kann nicht kommen. Das wäre ja lächerlich. Oder ich muss morgen mit dem Fahrrad ins Nachbardorf gehen, um den Most abzuholen. Schon abgemacht, Herr Bundespräsident. Man würde doch alles verschieben. Um des höheren Rufes willen. Doch klar. Aber warum nehmen wir die Einladung Gottes nicht an? Er ist doch der Allerhöchste, mächtig über alle Könige der Erde. Und er ladet uns ein. Und deshalb schickt er oft Gerichte. Er lässt Gerichte zu. Ich habe jetzt zwei Beispiele gesagt. In einem Fall nützte die Einladung nichts und die Sintflut kam. Im anderen Fall, Ninive wurde gerettet. Punkt 3. Katastrophen, Krankheiten können zu gleicher Zeit Gericht und Gnade sein. Finden Sie das nicht auch wunderbar? Der Nachfolger des Assyrischen Reiches war König Nebukadnezar, mit dem sich Saddam Hussein übrigens sehr gerne auf eine Goldmedaille prägen lässt, um zu zeigen, dass er der Nachfolger des alten Nebukadnezars, der war nämlich noch größer als alle assyrischen Könige aus Ninive. Babylon, die Stadt mit den Hängegärten. Er wollte ja Babylon wieder aufbauen. Meine Lieben, aber dieser König, weil er nicht auf Gottes Stimme horchte, hatte einen Traum. Und er ließ Daniel kommen und hat ihm den Traum erzählt, in Kapitel 4, Sie können das vor dem Einschlafen noch lesen. Und Daniel war ganz traurig, als er den Traum gehört hat, von dem großen Baum, der gefällt wird, der so viel Schatten gibt, dass die ganze Erde, alle Vögel, alle Tiere, der ganzen Welt darunter Platz haben, weil Gott ihm gerade im gleichen Moment sagte, was der Traum bedeutet. Das bist du, Herr König. Ich möchte, es würde deinen Feinden gelten. Aber im Rat der Engel, der höchsten Engel, ist beschlossen worden im Auftrag Gottes, dass du gefällt wirst. Das heißt, Gott hat beschlossen, dass du 7 Jahre lang dein menschliches Herz verlierst. Ein ganz seltsames Gericht. Und dass du draußen auf allen Vieren wie das Vieh gehst. Deine Haare werden wachsen am ganzen Leib wie bei den Tieren. Deine Nägel werden wie Klauen von wilden Tieren. Du wirst Gras fressen, essen, wie das Rind auf dem Feld. Unheimlich. 7 Jahre lang. Aber bitte, Herr König, er sagt es ihm so eindringlich in Daniel 4. Herr König, darum, mein hochgeachteter König, lass dir doch meinen Rat gefallen. Bekehre dich doch, damit das Gericht nicht kommt. Mache dich los von allen deinen Sünden. Komm zum lebendigen Gott und empfange seine Gerechtigkeit. Dann wird es dir wohl ergehen. Nebukadnezar wollte vielleicht, er war ein zu stolzer Mann, sich diesem Gott auf diese Weise zu beugen. Aber es verging nicht lange Zeit, hielt er eine Rede, und während er lustwandelte und sagte, als er in seinem Hängegarten vor dem Königspalast über ganz Babel diagonal durchkreuzt durch den Euphrat, als er auf die Stadt heruntersah, sagte er, das ist die große Babylon, die ich erbaut habe. Und im gleichen Moment hört er die Stimme eines mächtigen Engels vom Himmel, die sagt, und du wirst gefällt. Die Verheißung Gottes des Gerichtes geht an dir in Erfüllung. Augenblicklich mussten die Leute ihn wegnehmen. Psychiatrische Kliniken gab es nicht. Sie wussten nicht, was sie tun sollten mit ihm. Er war 7 Jahre draußen auf dem Feld. Wie ein Tier. Jetzt geschah aber etwas ganz Interessantes. Als die 7 Jahre vielleicht noch nicht ganz fertig war, das heißt einfach, als die Gerichtszeit vorüber war, hob Nebukadnezar seine Augen auf und betete zum allerhöchsten Gott und bekehrte sich und nahm diesen lebendigen Gott. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist, dessen Reich für und für währt und so weiter. Und hat das an alle Völker schicken lassen. All sein Tun des Königs des Himmels ist Wahrheit. Seine Wege sind recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Am Ende hat er sich bekehrt, kam zu Gott. Und was das Interessante ist, er wurde nicht ersetzt auf dem Königsthron. Seine Fürsten kamen. Er wurde natürlich wieder wie ein Mensch zurechtgemacht, gekleidet, eingekleidet, hatte noch viel größere Macht als vorher. Der mächtige Nebukadnezar, der etwa 40 Jahre lang die ganze Welt beherrschte und Sitten machte, hat sich bekehrt. Gericht und Gnade. Wie viele haben das erlebt? Durch Gericht zur Gnade. Ich war einmal in der Nähe von Fulda. Sie wissen bestimmt, wo Fulda ist, oder wenigstens eine Ahnung. Damals war noch der eiserne Vorhang. Ich wurde von einem Freund da herangeführt. Ich habe mir die automatischen Schusswaffen angesehen, die ganzen Anlagen. Sie waren erklärt auf einem großen Plakat. Aber es hieß dann an einer bestimmten Stelle, bitte keinen Meter mehr weiter. Das Minenfeld beginnt. Und er hat mir natürlich manches erzählen können. Schaurige Dinge. Und er sagt, und unsere Verwandten leben da drüben. Liebe Anwesende, ich hielt dort im Bad Salzschlirf eine Bibelwoche im Missionshaus Wieseneck. Und der Hausvater, den ich vorher nur dem Namen nach kannte, hat mich abgeholt im Schnellzug in Fulda, hat mich herzlich willkommen geheißen. Sein Sohn war wie ich Student und wir waren Freunde. Sein Sohn, Helge Stadelmann, ist ja heute Professor und Rektor der FTA in Gießen. Und Vater Stadelmann hat mich eingeladen, um eine Bibelwoche zu halten in seinem übervollen Haus. Deshalb durfte ich sogar in Helge Stadelmanns Zimmer, also in der Privatwohnung von Stadelmanns, wohnen. Das habe ich immer ganz gern, wenn ich nicht irgendwo so in ein Hotel gesteckt werde, sonst fahre ich wieder nach Hause. Dass ich nämlich noch hier bin, da sind Hags und andere schuld. Ich wohne furchtbar ungern in einem Hotel. Da weiß ich nie, was passiert. Aber so privat wohnen, so in der Familie eingebunden sein, finde ich wunderbar. Und ich mache es persönlich auch so. Ich lade auch die Seelsorge zu mir ein. Spiele ihnen etwas Schönes auf dem Klavier und meine Frau macht ihr Bestes auf dem Tisch und so weiter. Also da habe ich mich auch gar nicht zu beklagen. Nun, also gut, jetzt hören Sie. Ich war also da im Privatzimmer, in der Privatwohnung, weil ich kein Bett mehr hatte, kein freies Bett. Jetzt passierte etwas, was ich nie vorausgeahnt hatte. Jetzt musste ich in der Nacht auf die Toilette. Und kann ja auch passieren. Und Herr Stadelmann, Vater, musste auch gleichzeitig. Er kam von der Toilette und ich wollte auf die Toilette gehen. Aber jetzt erschrak ich zu Tode. Wissen Sie weshalb? Nicht, weil kein Licht im Korridor war. Und weil ich nicht wusste, wo die Toilette war. Aber vor mir stand der gleiche Herr Stadelmann, aber etwa 1,20 Meter kleiner als tagsüber. Können Sie sich das vorstellen? Also ich würde verschwinden da, mein Kopf, meine Haare würden noch hinter dem Pult vorsehen. Aber er konnte Auto fahren, er konnte laufen. Ich wusste gar nicht, dass er an beiden Beinen Prothesen hat. Das wussten die Leute. Er konnte so elegant laufen und er hatte ein Auto. Ich achtete das gar nicht, das Bremse und alles, alles im Steuerrad, dass das alles, das ging links und rechts, also wie beim normalen Menschen, Türe geöffnet, alles. Und jetzt in der Nacht. Er sah, wie ich bleich wurde. Sagt der Bruder Maurer, sitzen Sie sofort ab. Ich hätte es Ihnen sagen sollen vorher. Ja, wissen Sie, jetzt muss ich Ihnen, und mitten in der Nacht hatten wir dann Rendezvous im Zimmer, bis ich wieder etwas Farbe bekam im Gesicht. Dann sagte er mir, Sie können sich nicht vorstellen, wie weit entfernt ich vom lebendigen Gott war. Ich war an der russischen Front im Krieg. Ich habe gekämpft. Wie die anderen. Ich habe geflucht. Ich habe alles mitgemacht, was gottlose Menschen machten. Ich sah meine Kameraden links und rechts, hinten und vorn fallen oder in die Gefangenschaft geführt werden. Und plötzlich kam Kanonendonner. Er sagte, das werde ich nie vergessen. Oder war es eine Granate? Ich kann es nicht mehr sagen. Er ist ja gestorben vor einiger Zeit. Dann sagte er, dieses Geschoss hat mir beide Beine abgerissen. Beide Beine abgerissen. Und der Arzt, die Ärzte im Lazarett hatten Mühe, dass sie wenigstens noch zwei Stummel übrig lassen konnten, dass sie später dann die Prothesen haben konnten. Und stellen Sie sich vor, Bruder Maurer, wie lange ich im Lazarett liegen musste. Und da hatten wir eine gläubige Krankenschwester. Die hat nicht viel Worte gemacht, aber durch die lange Zeit und durch die vielen Schmerzen hindurch, denn da wurde man nicht behandelt wie heute in einem Luxusspital. Im Lazarett ging es recht robust zu. Aber die war mir ein solcher Hinweis auf Jesus, dass ich als Christ das Lazarett verlassen habe. Ich durfte sofort nach Hause gehen. Denn einen Mann, so klein wie ich, konnten sie nicht mehr an die Front stellen. Ja klar, sofort nach Hause gehen. Prothesen, sagt, so im Sommer tut's mir recht weh. Ah, Bruder Maurer, jetzt kommt das Allerschönste. Das sage ich allen, die ich kenne. Seit dem Tag, wo Jesus Christus in meinem Herzen wohnt, wo aus Gericht Gnade wurde, habe ich jeden Tag nicht aufgehört. Und mein erstes Gebet am Morgen, Heiland, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich meine beiden Beine verloren habe, damit ich dich finden durfte. Habt ihr das gehört? Danke, Herr Jesus, dass ich meine beiden Beine verloren habe, damit ich dich finden durfte. Sagt, das war der größte Tausch meines Lebens. Und auch das Spannendste. Ich komme zu meinem vierten, das heißt zu Punkt 3, ja. 11. September, vor ein paar Tagen, New York. Die Amerikaner haben ja jetzt, sie sind ja am Landen mit ihren Truppen, Kasachstan, Usbekistan und in Pakistan. Sie sind ja mit ihren Flugzeugträgern im Indischen Ozean, Mittelmeer, und vor allem im Persischen Golf. Und Saddam Hussein hat sie vorgewarnt, dass wenn sie Gelüste hätten, etwas zu unternehmen gegen Bagdad, dass er seine Raketen auf Israel losschießen werde. Und damals, das Mal gäbe es keine Gnade. Wir wissen nicht, was wir vor uns haben. Die Taliban, die ermorden Menschen wie Nebukadnezar, und wie die Herrscher von Ninive sie ermordet haben. Es hat eine Reporterin, die einige Jahre in Afghanistan in der Jugendzeit verbracht hat, aus Amerika, der seinen Film gedreht. Sie hat ihn herausgeschmuggelt. Sie hat den Taliban einen leeren Film gegeben, weil sie ohne den Film das Land nicht verlassen durfte. Hat sie ihnen den leeren gegeben, aber den vollen hat sie mitgenommen. Und da sehen Sie ein ganzes Fußballstadion, fast täglich, voll von Menschen, wie zur Zeit von Kaiser Nero. Und da werden Christen und Nicht-Christen, die nicht mitmachen mit dem Kurs der Taliban, zu Tode gequält vor dieser riesigen Zuschauerschaft. Sie hat einen Führer gefragt, warum macht ihr das? Sagt er, weil es die Leute so gerne sehen. Sie sind lüstern nach dem Blut. Wie zur Zeit von Kaiser Nero. Furchtbar. Ich will ja nicht jetzt ausholen, aber die über 6000 Menschen, die vermisst werden, von denen müsste man im Grunde genommen mehr wissen als irgendeinmal die Namen. Vielleicht wird es einmal einem amerikanischen Dichter, gläubigen Mann gelingen, herauszufinden, dass viele, auch Gläubige, ums Leben gekommen sind, die irgendwie den Eindruck hatten, wie damals, als das Schulhaus überfallen wurde, als es diesen furchtbaren Todesfälle gab, irgendwo in Amerika das erste Mal, als auch mindestens 2 Christinnen erschossen wurden. Und eine davon, von ihr gibt es ja das Buch, Jessica, oder wie es heißt, nein, irgendwie. Also jedenfalls, meine Frau und ich, wir haben es gelesen, sind tief beeindruckt, sie hat den Eindruck, sie hatte das Gefühl, dass sie den letzten Tag ihres Lebens in die Schule geht. Sie hat noch eine ganz interessante Zeichnung zurückgelassen zu Hause. Und sie ging mit Jesus. Und sie hat sich ganz klar zum Glauben entschieden. Es war einer ihrer Kollegen mit dem Schnellgewehr vor ihr. Glaubst du an Gott? Ja oder nein? Sie hat gesagt, ja. Die Schüsse fielen, sie war tot. Sie war bei mir. Sie ist bei mir. Da seht ihr ganz ähnlich die Situation, nur viel, viel größerem Maß in New York und in Washington. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich möchte nicht sagen, was ihr alle schon wisst. Und die Bilder zeigen, beziehungsweise, ihr seht sie ja zum Teil oder habt sie gesehen, aber das hohe politische Beamte oder sogar Präsidenten, zum Beispiel unser Bundespräsident in der Schweiz, der alles andere ist als leider, als ein überzeugter Christ, Bibelworte gebrauchen bei seiner Kondolation an den Präsidenten Bush in Amerika, sprach er, wir sind so erschüttert, dass wir kaum Worte finden, um unserer Not Ausdruck zu geben. Wir leiden mit ihnen nach diesem furchtbaren apokalyptischen Geschehen. Ich weiß nicht, ob er einmal in der Bibel schon gelesen hat, aber apokalyptisch ist ein biblisches Wort. Und er braucht ein biblisches Wort. Und er spricht von der Endzeit. Denn die apokalyptischen Ereignisse, das sind die Ereignisse von den apokalyptischen Reitern. Das weiße Pferd, das rote Pferd, das fahle Pferd, das schwarze Pferd. Offenbarung 6 folgende. Das setzt die große Trübsal ein. Da sind wir dann mitten im Antichristenreich. Die Stempelaktion beginnt und letzte furchtbare Zeit. Ein neuer Holocaust, der alle Juden umbringen soll. Endgültig und für immer. Aber dann wird der Himmel sich öffnen. Jesus Christus kommt wieder und kurz vorher wird die Entrückung der Brautgemeinde stattfinden. Ein Deutscher, hochrangiger politischer Beamter, es kann sein, dass es der neue Bürgermeister von Hamburg ist, hat gerade vor etwa 3-4 Tagen gesagt, über die Grünen, warum sie so viel verloren haben, die haben, Herr von Beuys, sie haben zu wenig auf die Zeichen der Zeit geachtet. Das ist ein Ausdruck von Jesus Christus in Matthäus 16. Er spricht, sagt, achtet doch auf die Zeichen der Zeit. Und schaut einmal, das ist mir so eingefahren, dass durch dieses Ereignis Gott zu uns spricht. In den letzten 55 Jahren gibt es 3 ganz markante Ereignisse. Das dritte ist der 9. September. Das erste ist die Staatsgründung von Israel im Jahr 48. Das zweite ist die Eroberung von Alt-Jerusalem, weil Jesus sagt, wenn Alt-Jerusalem von Israel erobert wird, wird die Zeit der Fremdherrschaft über Jerusalem, die Zeit der Nationen aufhören. Also das heißt, wir leben in der letzten Phase der Gnadenzeit für die Völkerwelt. Und das dritte Ereignis, das ist der aufgehobene Finger Gottes für die Millionen von Menschen, die nicht in der Bibel lesen, vielleicht nicht lesen wollen oder noch keine Bibel haben. Das zweite, ein lieber gläubiger Arzt und Freund von mir, Dr. Plederer, hat mir einen lieben Brief geschrieben und gesagt, ich hoffe, Bruder Erich, dass sich das amerikanische Volk, das so tief in Sünde und Korruption verstrickt ist, jetzt aufrütteln lässt vom lebendigen Gott, dass sie ihre Sünden bekennen und dass wir noch einmal eine Erweckung erleben dürfen in Amerika. Und das Letzte und das Schönste, hoffentlich erlebe ich es, wie ich es einmal bei einem ganz erschütternden Ereignis erlebt habe in der Schweiz, da wo ich wohne, dass ein junger Mann sich ganz klar für Jesus entschieden hat. Als sein Vater sich so unerwartet das Leben nahm, das war für ihn als einziger Sohn so schrecklich wie für viele der 9., der 11. vergangene September ist. Er kam zu mir in größter Not und in Tränen. Er war vorher überhaupt nichts mit Christus am Hut. Und er sagt, ich kann so nicht weiterleben. Wer gibt mir eine Antwort? Wo ist der Sinn des Lebens? Sagen Sie mir doch bitte, wie finde ich Gott? Ich möchte Gott finden. Da sind wir zum Schluss wieder bei Punkt 3. Durch Gericht. Und das war ein Gericht Gottes über New York und über Washington. Durch Gericht geht es zu Gnade. Hoffentlich nehmen wir die Gnade ernst. Und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, wer immer noch nicht frei ist von Schuld und gerade heute Abend gern frei werden möchte, kommen Sie doch zu Jesus, lassen Sie sich doch einladen. Ich bin gerne bereit, auch Pfarrer Timotheus Rath und andere, Ihnen im Gespräch weiterzuhelfen. Vielleicht haben Sie etwas erlebt in Ihrem Leben, was ich jetzt nicht aufgezählt habe, aber Sie sagen, wer ist denn schuld daran? Oder warum hat Gott es zugelassen? Vielleicht genau mit dieser Frage unseres Abends. Warum lässt Gott es zu? Und ich muss vielleicht sagen, Gott hat es zugelassen, damit Sie heute Abend Jesus Christus finden.